Guten Morgen miteinander. Ich stehe noch ganz unter dem Eindruck von der gestrigen Hochzeit. Es war ein mega schöner Tag. Ein Gespräch mit einem ist mir noch einen Nachdruck bei mir hinterlassen. Und zwar habe ich mit einem guten Freund von Paul Spiergi, der gestern geheiratet hat, noch ins Gespräch gekommen. Und er hat gesagt, dass der Paul, dass irgendetwas in seinem Leben oder dass seine Art, wie er mit Menschen umgeht, in letzter Zeit sich verändert hat. Ist der Paul da? Er hat gesagt, er will kommen, aber er wäre ein bisschen gar verrückt gewesen. Aber ich habe spannend gefunden und er hat das nicht so richtig können sagen, was hat sich denn verändert? Aber irgendwo ist ein Unterschied da. Er redet anders über andere Menschen. Irgendwo ist etwas in seinem Leben anders geworden. Im Spital liegt eine schwer kranke Frau und sie sagt zu einer VG, die regelmäßig bei ihr vorbeikommt, wenn du im Zimmer bist, das ist einfach eine andere Atmosphäre da. Es ist irgendwie friedvoller. Ein Kind bringt sein Schulgespänli heim, sie spielen zusammen und irgendwann fragt das Schulgespänli, du darfst vielleicht einmal bei euch schlafen. Bei euch ist es irgendwie anders, so kuschelig. In einer Kantine sagt ein Mann zum anderen, ich weiß gar nicht, warum ich dir das alles erzählt habe. Ich habe das noch nie jemandem erzählt. Am Schluss, im Chefbüro, am Schluss vom Quali-Gespräch, sagt der Chef zu seinem Mitarbeiter oder zu seinem Arbeiter, ich möchte einfach noch etwas sagen. Ist ein bisschen komisch, vielleicht, wenn ich dir das sage, aber du tust dem Team einfach gut mit deiner Art. Der Hotelier sagt bei der Verabschiedung von der Gruppe, dass es sehr schön war, dass die Gruppe da war, weil der Umgang mit den Angestellten von allen Hierarchiestufen und auch der Umgang miteinander ist irgendwie anders als bei anderen Gruppen. Letzte Woche hat ein Mann uns angerufen, von Deutschland, wo irgendwann einmal in der Schweiz war und er mag sich erinnern, als er bei uns einmal zu Mittag gegessen hat und gesagt hat, davon wird er nie mehr vergessen, wie das war, die Atmosphäre. Und er hat ein Bild für unser Kind jetzt noch aufgehängt. Ist das nur ein Wunschbild, dass man einen Unterschied ausmacht im Leben? Um diese Frage geht es heute. Ich glaube, irgendwo tief haben wir das alles in uns rein, dass wir eigentlich die Sehnsucht oder den Wunsch haben, den Unterschied auszumachen, an dem Ort, wo wir sind. Ich möchte euch heute einen Weg aufzeigen dazu. Ich erzähle zuerst einen Bericht über ein gewaltiges Paradox, das ich gelesen habe. In einem kleinen, unbedeutenden Dorf ist er geboren worden. Von einer einfachen Frau in einem schäbigen Verschlag, der eigentlich nur von Tieren genutzt worden ist. In einem anderen, ebenso unbedeutenden Ort ist er aufgewachsen und hat im Betrieb von seinem Vater den Beruf von einem Bauhandwerker gelernt. Den hat er auch bis zum 30. Lebensjahr ausgeübt. Und dann ist er plötzlich zum Wanderprediger geworden, für 3 kurze Jahre. Er hat nie eine höhere Schule besucht. Er hat keinerlei Auszeichnungen oder Kredits gemacht. Er hat nie ein Buch geschrieben, nicht einmal eine Seite davon. Er hat nie ein öffentliches oder politisches Amt bekleidet. Er hat das ganze Leben lang nie ein eigenes Haus gehabt. Er hat nie eine eigene Familie gehabt. Er ist nie weiter als 300 Kilometer entfernt von seinem Geburtsort gesehen worden. Er hat kein Vermögen gehabt und keine besonderen Beziehungen. Er hat keine Leibwache gehabt und hat auch kein Eroberungsfeldzug geführt. Er hat keine extra Empfehlungen von wichtigen Leuten oder auch nicht Beziehungen zu wichtigen Leuten. Er hatte nur ein paar wenige Freunde, die ihn begleitet haben. Er war ein unbequemer, aber sehr aufrichtiger Zeitgenosse. Er hat immer die Wahrheit gesagt. Es ist nie eine Lüge über seine Lippen gekommen. Er hat den Menschen, die ihm begegnet sind, nur gut zu tun und hat Kranke geheilt. Er war nach wie vor ein junger Mann, wo sich die öffentliche Meinung plötzlich gegen ihn gewendet hat. Er verhaftet und vor ein Scheingericht gestellt worden ist. Seine Freunde haben Todesangst gehabt und sind geflohen. In einem Schauprozess, der bis heute als Verhöhnung von jeglicher Rechtsprechung gilt, ist er zum Tod verurteilt worden. Mit 2 Schwerverbrechern zusammen ist er gekreuzigt worden. Noch als er am Sterben war, haben die Soldaten um seine Kleider gewürfelt. Der einzige Besitz, den er hatte, den er je hatte. Als er nach langem Leiden endlich gestorben ist, ist er dank der Güte von einem reichen Freund im Familiengrab von dem reichen Freund in das Familiengrab gelegt worden. Aus dem er nach 3 Tagen zu neuem Leben auferstanden ist. So weit Geschichte und zurück zu den heutigen Tatsachen. An die 2000 Jahre sind seither vergangen und noch nie und noch immer gehört er zu den absoluten Hauptpersonen der Weltgeschichte. Ich glaube, ich bin ganz realistisch, wenn ich feststelle, dass alle Armeen, die je gemarschiert sind, alle Flotten, die je über die Weltmeer gesegelt sind, alle Militärflugzeuge, die je geflogen sind, alle Parlamente, die je getagt haben, alle Könige, die je regiert haben und alle Facebook, Twitter und Social Media Hurricanes der letzten 10 Jahre, das Leben der Menschen auf dieser Erde nicht so nachhaltig beeinflusst haben, wie das eine und einzigartige Mann mit seinem Leben tun hat. Sein Name lautet Jesus Christus aus Nazareth, Mensch gewordener Sohn Gottes, der in der ganzen Bibel verheißene Messias und Erlöser von allen Menschen, die ihn von Herzen annehmen. Wie hat der Jesus so unscheinbar und doch so ein bedeutungsvolles Leben können leben? Und die Welt verändert sie. Liegt hinter dem Geheimnis eventuell sogar der Schlüssel für ein wirksames Leben unsererseits? Ich habe 2 Eier mitgebracht. Was ist der Unterschied von diesen 2 Eiern? Sie sehen genau gleich aus. Sie kommen vielleicht vom gleichen Bauernhof, vielleicht sogar von dem gleichen Huhn. Keins von beiden ist gekocht oder ist faul. Was ist der Unterschied von diesen 2 Eiern? Der Unterschied ist, dass das in meiner rechten Hand befruchtet ist und das nicht. Beide sind lebendige Organismen, aber eins, das hier hat Leben empfangen. In dem Moment, wo das geschehen ist, hat sich das Ei innerlich verändert. Es wird bald aufhören, ein Ei zu sein. Die Identität als Ei wird sterben. Und es wird zu etwas Besserem wiedergeboren werden, wie die Eltern. Gleich wie die Eltern sind. Was bedeutet das, dass ein Ei befruchtet ist und den Samen vom Leben empfangen hat? Es bedeutet, dass es bestimmte Informationen empfangen hat, wo in einige chemische Substanzen kodiert ist. Das legt fest, was aus dem Ei einmal wird. Das bestimmt das Geschlecht von dem, was daraus wird. Farbe, Größe, ja eigentlich jede Zelle und jedes Organ und die meisten von den Eigenschaften. Im Kern besteht das neue Leben aus Informationen. In der DNA sind die biologischen Informationen verschlüsselt. Wer Gottes Wort empfängt, kommt ewiges Leben über. Er wird wie befruchtet. Wer Gottes Wort aufnimmt und ihm Glauben schenkt, bei dem fängt an, das Innerste, sich ins Ebenbild von Gott zu verändern. Wie bei der Verwandlung von einem Ei erkennbar, empfängt unser biologisches Leben der unverwelkliche Samen von Gott, wo uns die Neugeburt nach Gottes Ebenbild bewirkt. Der Petrus hat geschrieben im 1. Petrusbrief 1, Vers 23, ihr seid ja neu geboren worden. Und das verdankt ihr nicht euren Eltern. Gott selbst hat euch durch sein lebendiges und ewiges Wort neues, unvergängliches Leben geschenkt. Die Information von dieser neuen DNA ist durch Gottes Wort ins Leben hineingekommen. Heisst da. Nicht auch von den biologischen Eltern, sondern vom Heiligen Geist. Jesus hat ausgesehen wie andere jüdische Männer auch, hat denen gleichen wie ein Ei am anderen. Der unscheinbare Unterschied von Jesus und anderen jüdischen Männern hat darin bestanden, dass Jesus mit dem Heiligen Geist erfüllt war und dass er das neue Leben in sich getragen hat. Ein Ei, das befruchtet war, das war der Unterschied. Äußerlich haben sie genau gleich ausgesehen. Das steht im Johannes 1, Vers 32. Ich sah den Heiligen Geist wie eine Taube vom Himmel herabkommen und sich auf ihm, auf Jesus, niederlassen. Jesus hat offensichtlich eine andere Wirksamkeit gehabt. Ganz ein anderes ist vom Volk festgestellt worden. Zum Beispiel haben sie in Markus 1, Vers 22 haben sie gesagt, sie waren von seiner Lehre überwältigt, denn er sprach anders als die Schriftgelehrten mit Vollmacht. Das war ein Unterschied gewesen. Wenn Jesus geredet hat, war es ein Unterschied gewesen, als wenn andere Leute geredet haben. Obwohl die theologisch gebildet waren. Und Paulus übrigens sagt das Gleiche im 1. Thessalonicher. Denn als wir euch die gute Botschaft brachten, geschah dies nicht nur mit Worten, sondern auch mit Kraft. Denn der Heilige Geist gab euch die Gewissheit, dass wir euch die Wahrheit sagten. Das ist der Unterschied zwischen Wort, einfach nur Wort, wie Schall und Rauch, oder Wort mit Kraft. Das Beste ist, auch unsere Worte, auch deine Worte können einen Unterschied ausmachen. Weil die Kraft und die Vollmacht, die ist einzig und allein durch den Heiligen Geist gegeben. Jesus hat auch in Vollmacht gehandelt. Er hat physikalische Gesetze ausgehebelt. Er ist auf dem Meer gelaufen, er hat dem Wind befohlen, er soll still sein. Jesus hat aus mickrigen Lebensmittelressourcen, aus 2 Fischen und 5 Brötchen, hat er ein Menü kreiert, das für Tausende von Leuten gelangt hat. Jesus hat Aussätzige geheilt, er hat Lahme geheilt, er hat Tote auferweckt. Und sein Tüpfli eigentlich, oder das Bedeutsamste, was er gemacht hat, ist, dass er die Menschen von der Sünde erlöst hat und Beziehung mit Gott ermöglicht hat. All das hat er können tun, weil der Heilige Geist auf ihn gekommen ist und auf ihm geblieben ist. Sozusagen ein Ei, das mit dem Heiligen Geist befruchtet worden ist. Daher erstaunt sie eigentlich auch nicht, dass er nach dem Kreuz und der Grablegung auferstanden ist, weil Gottes ewiges Leben in seinem Samen ja enthalten war, wo bei der Taufe auf ihn gekommen ist. Das Leben von Jesus zeigt uns, dass unsere Wirksamkeit vom inneren Zustand abhängt. Äußerlich war Jesus wie ein Ei gewesen. Innerlich ist er vom Heiligen Geist befruchtet. Das ist das Geheimnis von der Wirksamkeit. So einfach ist das Geheimnis von der Wirksamkeit von Jesus gewesen. Jetzt kommt natürlich die entscheidende Frage. Gilt das auch für uns? Ist es auch für uns möglich, in Vollmacht den Unterschied auszumachen? Ich bringe mein Lieblingszitat. Die, die schon länger da dabei sind, die haben das auch schon gehört. Es ist mein Lieblingszitat. Vom Erzbischof, von William Temple, einem englischen Erzbischof. Er hat mal gesagt, es ist nicht gut, mir ein Theaterstück wie Hamlet oder König Lear als Vorbild zu geben und mich aufzufordern, etwas Ähnliches zu schreiben. Shakespeare, oder der das geschrieben hat, hat das können, ich kann es nicht. Und es ist nicht gut, mir ein Leben wie das von Jesus zu zeigen und mich aufzufordern, so zu leben wie er. Jesus hat das können, ich kann das nicht. Aber, jetzt kommt das Aber, das göttliche Aber. Wenn das Genie Shakespeares kommen könnte und in mir leben könnte, wenn ich das Genie von ihm in mir rein würde tragen, dann könnte ich es. Und wenn der Geist Gottes in mich hineinkommen könnte, dann könnte ich ein Leben führen wie seins. Das ist ein sehr steiles Zitat. Die äußere Wirksamkeit ist vom inneren Zustand abhängig. Aber wenn du dich äußerlich nicht von anderen Eiern abhebst, frisurentechnisch oder von der Kleidermode her oder was auch immer, kann deine Wirksamkeit eine ganz andere sein. Das ist doch etwas vom Schönsten. dass Christen nicht äußerlich irgendwie ein bisschen altmodischer sein oder ein bisschen komischer als andere, sondern dass man ganz normal, wie andere auch, aber innen ist etwas anderes. Ich finde das sehr sympathisch. Die Wirksamkeit von einem Menschen ist einzig und allein abhängig davon, von der göttlichen DNA, wo durch den Heiligen Geist ins Innere geleitet worden ist. Der Paulus, darum betet auch der Paulus in Epheser 3, Vers 16, ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Da wieder Kraft und stark werden, Vollmacht bekommen. Aus der inneren Stärke heraus hat Jesus überhaupt nicht nötig gehabt, sich mit schönen Kleidern und Quasten darzustellen, wie es andere dort mal gemacht haben, zu religiösen Führern. Wer durch göttliche DNA eine neue Identität bekommen hat, kann in einer heiligen Gelassenheit bescheiden, nüchtern und besonnen leben auf dieser Welt. Sehr sympathisch. Wer weiß, wer er ist, kann loslassen. Was nehmen deine Mitmenschen wahr, wenn sie dich sehen? Nehmen sie eine erlöste göttliche Identität wahr, so eine heilige Selbstvergessenheit oder ein selbstsüchtiges Ego, das sich stolz präsentieren muss? Der Sir Francis Bacon hat einmal gesagt, das eigene Ich ist ein ärmlicher Mittelpunkt für eines Mannes Handeln. Das eigene Ich ist ein ärmlicher Mittelpunkt für eines Mannes Handeln. Wenn ein Ei befruchtet ist, muss sich nicht das Aussehen ändern, um ein bedeutsames Leben zu führen. Was ist es denn? Ich behaupte heute Morgen, alles ist angelegt, damit der Mensch, der Jesus Christus in sein Leben aufgenommen hat, ein Leben kann leben wie das für Jesus. Warum funktioniert es nicht? Ich glaube, das Geheimnis davon ist beschrieben oft im Johannesbrief. Ich lese ein paar Texte vor. Jesus hat eine ununterbrochene Gemeinschaft mit seinem Vater gelebt. Das war sein Geheimnis. Ich lese Johannes 5, Vers 19. Der Vers ist eingeblendet. Ich lese nachher noch zwei weitere, die nicht mehr eingeblendet sind. Ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Das ist für Jesus und Gott Vater drin. He? An anderer Stelle, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das war eins. Und dann das schöne Gebet im Johannes 17, wo Jesus betet, ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Jesus betet für die Einheit, erst einmal unter den Menschen, aber dann auch für die Einheit, dass wir mit Gott in deren Einheit leben können, wie Jesus und Gott Vater gelebt hat. Wenn es uns gelingen würde, in jeder Sekunde in der Gemeinschaft mit Gott zu stehen, dann könnten wir ein Leben führen, wie es ist. Das ist Potenzial nach oben, da ist Luft nach oben. Das ist ein Spielfeld, wo man reinnehmen kann. Das Wort «bleiben» ist der Schlüssel zu einem bedeutsamen, wirksamen und spannenden Leben. Und die den Johannesbrief ein bisschen besser kennen, immer wieder kommt das Wort «bleiben» davon. Das «bleiben», nicht einfach nur «sein», sondern «bleiben», das ist Geheimnis. Johannes 15, Vers 4, folgend steht zum Beispiel «bleibt in mir und ich werde in euch bleiben». Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Keinen Unterschied machen. Wenn wir getrennt sind von Gott, können wir keinen Unterschied machen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Dass wir uns richtig verstehen, der Heilige Geist bleibt uns. Unsere Herausforderung ist, ein Leben zu leben, immer mehr in Abhängigkeit von Gott nach seiner DNA. Wie können wir in Gott bleiben? Teresa von Avila, die viel über Gebet und über Gemeinschaft mit Gott nachdenkt hat, hat gesagt, hätte ich früher erkannt, dass der winzige Palast meiner Seele einen so großen König beherbergte, dann hätte ich ihn nicht so häufig darin alleine gelassen. Ich glaube, es fängt mit dieser Entdeckung an. Es ist tatsächlich so, du bist ein befruchtetes Ei. Der große König lebt in dir. Ich glaube, nur schon ein Bewusstsein verändert etwas. Übrigens, in der Bibel steht, das hat auch der Johannes, der hat da ganz wirklich sehr ausfordernde Aussagen gemacht. Er hat gesagt, man könnte sogar ohne Sünde leben. Man muss aufpassen, wenn man so etwas sagt. 1. Johannes 3, Vers 9 steht nämlich, das habe ich einen Durcheinander gemacht, gell? Aber du kommst sicher raus. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Da kommt das Wort Same sogar vor. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm, denn er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Wenn es uns gelingen würde, in jeder Sekunde Gemeinschaft mit Gott haben, dann werden wir nicht mehr sündigen. Das ist ja genau der Witz vom Sündigen. Sünde heisst ja nicht in erster Linie moralisches Vergehen, sondern heisst eigentlich Trennung von Gott. Logisch, wenn wir ganz bei Gott zusammen sind, dann hat Sünde keinen Platz. Darum geht es also, zurück zu der Teresa von Avila. Darum geht es, unser Leben mit dem grossen König teilen. Egal bei was, egal beim Kochen, beim Planen, beim Verkaufen, beim Reiten, bei dem, was machst du im Alltag, das Leben mit dem grossen König teilen. Nebst dem Gebet, nebst der Verbindung mit Gott, ist die Aufnahme von Gottes Wort entscheidend. Ich glaube, das hat man heute rausgehört. Die DNA, die göttliche DNA. Wenn wir Gottes Wort aufnehmen und ihm Glauben schenken, fängt es an, unser Innerste ins Ebenbild von Gott umzugestalten. Bist du ein befruchtetes Ei? Wenn du Jesus Christus in dein Leben eingeladen hast und ihm vertraust, dann drehst du den Heiligen Geist in dir. Der Moody, das ist ein amerikanischer Evangelist aus dem 19. Jahrhundert, hat gesagt, die Welt wartet noch darauf zu erleben, was Gott in, für, mit und durch einen Menschen tun kann, dessen Willen ganz ihm hingegeben ist. Ich glaube, die Welt wartet nicht mehr. Sie haben es gesehen, Jesus. Aber Jesus ist die Antwort auf das Zitat, aber du kannst eine Teilantwort sein. Jesus hat die Antwort gegeben, weil durch ihn hat Gott können pur und unverdünnt wirken. Für dich und mich bleibt die begeisternde Herausforderung, in dem Bereich zu wachsen. Jesus will durch dich einen Unterschied in deinem Umfeld bewirken. Was du bist, ist Gottes Geschenk an dich. Was du daraus machst, ist dein Geschenk an Gott. Ich möchte mit dem Wort von Niklaus von der Flüe beten. Mein Herr und mein Gott, nimm von mir alles, was mich hindert zu dir. Gib alles mir, was mich fördert zu dir. Amen.